Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vergesst Schuhe und Handtaschen. Das große Geld macht man mit... mit Kosmetik im Netz. Scheinbar. Der Mode-Online-Versandhändler Zalando will in den Verkauf von Kosmetik einsteigen. Ob das eine gute Idee ist und wie gerade Kosmetik gut zu Klamotten passt, das hört ihr gleich in 4 Minuten hier bei uns. Außerdem Thema Katalonien und Spanien. Puigdemont und Rajoy. Der Konflikt geht in die nächste Runde. Am Samstag könnte die Regierung in Madrid den Artikel 155 aktivieren lassen. Was Katalanen beider Lager dazu sagen, mit denen wir heute gesprochen haben, das hört ihr hier bei uns. Pascal Fischer ist heute Abend auch mit im Studio.
Guten Abend.
Und mein Name ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Schrei vor Glück. Mit diesem Spruch haben wir Zalando mal kennengelernt irgendwann. Den Online-Modehändler, den gibt es seit 2010. Mittlerweile macht der Laden sogar Gewinn. Aber die Manager haben noch mehr vor und wollen noch mehr. Sie wollen demnächst in das Geschäft mit Kosmetik einsteigen. Aha, was wir uns gefragt haben, kann man wirklich mit Duschgel, mit Lippenstiften und Puder mehr Geld verdienen als mit Schuhen und Handtaschen und Klamotten? Jörg Bohnsmann, Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftsexperte. Also Kosmetik kaufen oder verkaufen, lohnt sich das?
Mhm. Ich habe dir was mitgebracht.
Ja.
Halt mal die Hand auf.
Sehr gerne.
Okay.
Ja.
Na?
Was ist das? Rasierschaum?
Ja, fast. Das ist Duschschaum. Sorte, meint Cotton Candy von Bilou. Dahinter steckt Bianca Heinecke, besser bekannt.
Ja, kennst Bibis du, ne? Beauty Palace.
Bist du eine von den 4,6 Millionen Abonnentinnen?
Natürlich nicht, aber meine kleine Schwester findet super.
Also dieser Zuckerwatte-Schaum hier, das Duschgel, das ist eines ihrer Beauty-Produkte, wird verkauft in den großen Drogeriemärkten DM, Müller, Rossmann und soll mega erfolgreich sein. Gibt inzwischen etliche Sorten davon.
Aber tatsächlich mit so Bibi-Zeug lässt sich richtig Geld verdienen.
Das sieht ganz danach aus. Ich meine, wie viel da hängen bleibt nach Abzug von Werbung, Gewinn für einen Händler und so, das ist schwer zu sagen, aber das Zeug ist richtig teuer, finde ich zumindest. 3,95 Euro habe ich vorhin bezahlt für, was ist drin? 200 Milliliter. Ist jetzt nicht wirklich viel. Wenn du mal guckst, Markenduschgel, doppelte Menge, kostet 1,35 Euro. Man sagt so in der Branche, Kosmetik, Gewinnmarge liegt so um 33%. Wenn wir es mal rumrechnen, das wären in diesem Fall pro Dose 1,30 Euro für Bibi.
Deswegen setzt wahrscheinlich auch Judith Williams aus der Höhle der Löwen so auf Kosmetik. Weil das reizt jetzt auch Zalando, ne?
Ich glaube gar nicht so sehr die Gewinnmarge. Die ist bei Klamotten eigentlich viel größer. Aber mit Klamotten hast du auch mehr Arbeit. Da wird vieles zurückgeschickt. Da muss man dann aufwendig aufarbeiten, deutlich billiger verkaufen oder wie wir jetzt von H&M gehört haben, wo es offenbar verbrannt wird am Ende. Und die Klamotten sind halt viel stärker Saisongeschäft. Also das Sommerkleid, das bis jetzt nicht verkauft wurde, das wirst du zum normalen Preis nicht mehr los. Beim Kosmetikmarkt, das ist ein bisschen entspannter. Ich meine, man kann vor allen Dingen das gut so als Mitklickprodukt machen. Zu diesem Kleid passt dieser Lippenstift jetzt direkt hier mitbestellen. Und es kommt ja noch was dazu, weil bis jetzt läuft der Onlinehandel mit Kosmetika nur sehr schleppend. Also da könnte schon noch Luft nach oben sein.
Oder es will tatsächlich keiner die Sachen online kaufen, die Kosmetika. Könnte auch sein, oder nicht?
Ist schwer zu sagen im Moment. Ich meine, das Angebot ist zu schlecht, das wäre die eine These. Oder wir wollen sowas generell nicht online kaufen. Im Moment kauft wirklich nur jeder fünfte Beauty-Produkte im Netz. Bei Reisen, bei Spielzeug, bei Mode ist die Quote deutlich höher. Und wenn man sich mal so die Großen der Branche anguckt, DM, Rossmann oder in Sachen Parfum, wärst Douglas, die haben alle einen Online-Shop, ja, aber ich finde, der wirkt so ein bisschen halbherzig, so wie von gestern. DM, die haben heute übrigens auch Neuigkeiten verkündet. Die haben ihre neue Digitalstrategie vorgestellt, wo du gedacht hast, boah, jetzt geht der Online-Shop durch die Decke. Mhm. Nein, die wollen erstmal ihre Mitarbeiter fit machen für die Digitalisierung, verteilen 25.000 Smartphones. Ist ja keine schlechte Idee, aber die scheinen einfach so mit ihrem normalen Filialgeschäft noch genug Geld zu verdienen. Deswegen bezeichnet der Satz heute auch, Digitalisierung ist mehr als nur ein Online-Geschäft. Und an der Stelle als Zalando-Manager hätte ich auch den Finger gehoben und gesagt, Leute, komm, das probieren wir, da geht noch mehr.
Aber immerhin reden Sie davon, mit Kosmetika mehrere 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen zu wollen. Das klingt natürlich viel.
Das klingt viel, ja, aber der Kosmetikmarkt ist wirklich riesig. In Europa ungefähr 86 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Das heißt, diese 100 Millionen, wenn Sie die anpeilen, das wären etwas mehr als 0,1% vom Gesamtmarkt.
Jetzt stellen wir es uns mal vor, also Zalando sagt jetzt demnächst, zu dieser Hose passt besonders gut dieser Lippenstift, aber was ist, wenn es dann in die Hose geht und keiner die Zalando-Lippenstifte kaufen will?
Ich glaube, das ist denen halbwegs egal. Also nicht, dass sie gerne Geld verbrennen, aber muss man den Internetfirmen ja schon lassen. Die sind sehr flexibel, anders als die meisten Traditionsfirmen. Guck dir Aldi an. Vor mehr als 50 Jahren, die haben als Supermarkt mit Lebensmitteln angefangen. Okay, mittlerweile verkaufen sie auch Klamotten und Elektroartikel, aber im Kern Lebensmitteldiscounter. Amazon war am Anfang reiner Buchhändler, mittlerweile Händler für alles. Zalando, reiner Schuhhändler vor 7 Jahren, als sie angefangen haben. Mittlerweile einer der größten Modehändler in Europa. Also, dass sie immer mal wieder was Neues durchprobieren, ist da eigentlich ganz normal bei denen.
Zalando will einen auf Kosmetik machen. Was ist dein Lieblingskosmetikprodukt unter uns Frauen?
Willst du noch ein bisschen?
Ich mag ja...
Ich glaube, ich habe heute was Schlechtes gegessen, entschuldige.
Ich mag ja diese Nasenstrips, ne?
Diese Nasen, ach so, ja. Wo du nicht mehr schnarchst.
Nee. Die ach wegen so. Der Mitesser.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Zitat Jan Böhmermann: Ich spreche nicht mit Verschwörungstheoretikern. Ja, muss er ja auch nicht. Aber über Verschwörungstheorien darf man doch noch sprechen, oder? Vor allen Dingen, wenn sie lustig sind. Und die seltsamste und neueste unter diesen Theorien ist: First Lady Melania Trump ist durch ein Double ersetzt worden. Ich habe heute auch ein Video gesehen, das ist wirklich absurd. Also, US-Präsident Donald Trump, der soll tatsächlich das Geheimnis sogar in einem Interview aus Versehen verraten haben, dass sie ein Double ist. Pascal Fischer aus unserem Team. Jetzt neuerdings bist du auch unser Verschwörungstheorie-Korrespondent. Was soll er denn gesagt haben, der Trump?
Er hat ganz auffällig betont, dass Melania da ist. Also das war so vergangene Woche, da hat er ein Pressestatement gegeben. Das war nur kurz, nicht mal eine Minute lang. Und darin ging es um die Themen Atomabkommen mit dem Iran und Hilfen für Puerto Rico. Und da sagt er dann rätselhafterweise: Meine Frau Melania, die zufällig gerade hier ist, denkt, das Thema sei von entscheidender Bedeutung. Was ist da los? Warum muss man das betonen? Ne? Und die Erklärung für alles ist natürlich, er will davon ablenken, dass das nicht Melania ist. Ja? Geboren war das Hashtag Melania Body Double.
Und wer ist da in diesem Clip zu sehen?
Ja, also die Gesichtszüge, die wirken ja irgendwie schon verhärtet und starr, sind ja sowieso hinter einer Sonnenbrille versteckt. Und eine Nutzerin meint also ganz konsequent, das ist ein Mann mit Sonnenbrille und Fummel unter einer Perücke. Und Trump ist wahrscheinlich längst geschieden.
Und wer ist dann dieser Mann da?
Es ist auch ganz klar Steven Tyler, der Sänger von Aerosmith.
Oh,
sieht
yeah.
sogar ein bisschen so aus auf einem Belegfoto im Netz.
Okay, also wieder so ein Fantasie-Overkill von Usern oder gibt es tatsächlich da was Seriöses auch dran?
Ja, das Seriöse daran sind zumindest die Medien, die dann auch noch drüber berichten. Eine Kolumnistin vom Guardian hat über alles getwittert, angeblich überzeugt. Sagt sie dann auch noch, hey, Sky News hat ja auch schon drüber berichtet. Und die Washington Post, die dreht alles noch weiter. Ex-Pressesprecher Sean Spicer, der habe nämlich die echte Melania und das Double vor Monaten gesehen. Das Geheimnis also entdeckt. Und deshalb musste der das Weiße Haus verlassen.
Absurde Verschwörungstheorie im Netz. Macht die Runde momentan. Ich habe gerade noch ein Video gefunden gehabt vorhin in meiner Timeline. Da ist einer, der schaut sich ein Video an von Donald Trump und Melania. Und er sagt, das ist niemals Melania. Achtung, gleich geht's los. Der regt sich total.
Whoa, whoa, whoa. Who the fuck is this bag of bones? That ain't fucking Melania. That looks like a fucking stunt double. That's not a real fucking nose. Who the fuck is that?
No way.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute Morgen, wenige Minuten vor 10, also kurz vor Ablauf der Frist, innerhalb der die katalanische Regionalregierung sich erklären sollte, ob sie denn jetzt tatsächlich formal die Unabhängigkeit erklärt habe oder nicht. Da gab es eine Nachricht aus Katalonien, man würde sich zu Gesprächen bereit erklären. Aber gleichzeitig wird weiterhin mit der Unabhängigkeit gedroht. Und die Drohung von der anderen Seite, der Regierung in Madrid, am Samstag werde jetzt der Artikel 155 der spanischen Verfassung in Kraft treten oder zumindest aktiviert werden. Das dauert dann einige Zeit und dann wäre Katalonien unter Zwangsverwaltung. Wir wollten heute nochmal nach Lösungen suchen, raus aus dieser Zwickmühle, Katalonien versus Spanien. Dazu hat unser Tagesreporter Stefan Beuting mit Katalanen gesprochen, mit Befürwortern der Autonomie und mit Gegnern und er hat sie nach Ideen gefragt.
In my opinion, Catalonia must be an independent state.
Edmond aus Barcelona. Er will, dass Katalonien unabhängig wird. Ganz anders sieht es Maria aus Madrid.
Also ich sehe eher so mit Sorgen, was passiert wird. Man weiß es nicht, in welche Richtung das gehen wird.
Und Luca, der kann beide irgendwie verstehen.
Ich würde sagen, dass ich stehe auf dem dritten Weg.
Drei Stimmen aus Spanien. Mal ziemlich ratlos, mal ziemlich entschieden. wie bei Unabhängigkeitsbefürworter Edmond.
Ich denke, am nächsten Dienstag wird die katalonische Regierung ihre Unabhängigkeit erklären.
Mit Madrid sei man fertig. Madrid verspreche viel und halte wenig. Es gebe ein Demokratiedefizit. Brüssel sei weit weg, die EU, das sei eine EU der Merkels und Macrons und das müsse sich schleunigst ändern. Und zwar durch die Unabhängigkeit Kataloniens. Aber was ist mit den anderen, die keine Unabhängigkeit wollen? Was ist mit dem Szenario, dass Kataloniens Wirtschaft sehr wahrscheinlich den Bach untergehen wird? Ist das nicht unverantwortlich?
Next Saturday, there are going to be approx 1.5 million people on the street.
Am Samstag, sagt er, werden 1,5 Millionen protestieren. Rajoy könne das nicht übersehen. Rajoy könne auch Puigdemont nicht so einfach einsperren. Und dann schickt er mir noch ein Video.
This is Barcelona, Catalonia, Europe. These people behind me are Catalans. We the Catalans are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this?
Man hört es schon, das Ganze, sehr emotional.
And we believe in European values, freedom, democracy.
Die Katalanen, das wären ja die, die die europäischen Werte hochhielten. Und einen weiteren Grund für die Unabhängigkeit zu kämpfen, hätten sie auch noch. Das gewalttätige Vorgehen der spanischen Polizei.
They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people. And they seized ballot boxes. Help Catalonia. Save Europe.
Aber nur weil Rajoys Polizei das Referendum unangemessen mit Gewalt unterbindet, ist die Idee noch nicht gut, schreibe ich ihm. Antwort bekomme ich nicht.
Ich glaube, das Ganze, jetzt was passiert ist, es ist nicht gut für Spanien allgemein.
Maria lebt zwar in Madrid, war aber kürzlich noch in Barcelona. Das Referendum hält sie für illegal. Was sie beunruhigt, dass der Kampf um Unabhängigkeit einen tiefen Keil zwischen die Spanier im ganzen Land treibt.
In den sozialen Netzwerken hört man auch beide Seiten sehr, sehr radikal und das ist nicht gut. Also unter Freunden hat man aufgehört, sich miteinander zu reden, unter Familien auch, wenn man verschiedene Meinungen zu dem Thema ist.
So verhärtet, wie die Lager sich gerade gegenüberstehen, kann Maria sich eine einvernehmliche Lösung nicht mehr vorstellen.
Also ich hätte mal Sorgen, dass es wirklich die Regierung eine Unabhängigkeit aufruft für Katalonien. Das würde ich so für ein Desaster halten.
Edmond ist für Unabhängigkeit und scheinbar angstfrei. Maria ist gegen Unabhängigkeit und in Sorge. Und Luca, der kann sich eigentlich in beide Seiten ganz gut reinversetzen.
Ich verstehe das Gefühl, das die Katalanen haben. Was die Regierung von Madrid macht, heutzutage macht keinen Sinn. Das Gewalt ist unacceptable.
Das mache aber das Streben nach Unabhängigkeit nicht gleich sinnvoll.
Ich bin nicht überzeugt, dass ein neuer Staat eine Lösung wirklich wäre.
Aus seiner Sicht seien zu viele Chancen vertan, eine politische Lösung zu suchen und zu finden.
Große, große Fehler.
Und jetzt?
Die einzige Lösung, die ich sehe, sind tatsächlich wählen zu gehen, ja.
Also Neuwahlen als einziger Ausweg aus der schwierigen Lage in Katalonien.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hashtag MeToo. Die Enthüllungen rund um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, die haben dazu geführt, dass seit Tagen Frauen online schreiben, MeToo. Mir ist das auch passiert. Ich bin bedrängt worden, ich bin begrapscht worden, ich bin sexuell belästigt worden. Es hat sich sogar jemand an mir vergangen. Mittlerweile hat sich Weinsteins Ehefrau von ihm getrennt. Er ist aus der Oscar-Akademie raus und. Und Hashtag MeToo wird immer größer. Und immer mehr Prominente melden sich auch und beteiligen sich und öffnen sich. Auch aus der Politik. Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Was ist der nächste große Fall?
Ja, das ist die schwedische Außenministerin Margot Wallström. Die hat in einem Interview schärfere Gesetze gefordert und allgemein, dass Frauen besser geschützt werden. Und dann hat sie auch gesagt, sowas kommt auf höchster politischer Ebene vor. Und das musste sie auch erfahren. Konsequent also auch auf Facebook von ihr Hashtag MeToo. Wahrscheinlich meint sie damals ihr Erlebnis aus dem Jahr 2014. Das war ein Dinner mit europäischen Staatsmännern und Zitat aus einem Buch, wo sie später alles bekannt hat. Plötzlich habe ich eine Hand auf meinem Schenkel gespürt. Mein Tischnachbar fing an, mich zu betatschen.
ein grundlegendes Problem, also auch in der Politik zu finden, in allen möglichen Gesellschaftsteilen, wie die Politik jetzt reagieren, wie Wallström es auch fordert? Also gibt es da Beispiele?
Ja, das geht jetzt auch in Deutschland los, Richtung konkrete Diskussion so ein bisschen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat sich gemeldet, Johannes Wilhelm Röhrig. Und der erinnert daran, jeder siebte Mensch in Deutschland, egal ob Mann oder Frau, hat sexuelle Gewalt in Kindheit oder und Jugend erlitten. Und es müsse einfach wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Wie genau die Bundesregierung das jetzt handeln will, davon allerdings noch kein Wort.
Auf Twitter, da kommen jetzt ein paar neue Hashtags dazu. Was denn zum Beispiel?
In Frankreich sind sexuelle Übergriffe auch ein großes Thema. Und da gibt es jetzt Hashtag Balance ton porc, also übersetzt verpfeif dein Schwein. Motto MeToo ist eigentlich zu defensiv. Zitat, die Schande sollte das Lager wechseln, also vom Opfer zum Täter. So fasst das die Userin Coco Givré zum Beispiel zusammen.
Und twittern Frauen sowas tatsächlich dann?
Ja, es gibt einen Fall, da wird zum Beispiel genannt Gilbert Rozon, der produziert eine große französische Talentshow im TV. Größtenteils wird Hashtag Balance ton porc allerdings wieder zur Metadebatte. Ja, also viele Franzosen fürchten Verleumdung und Übertreibung und viele Französinnen sind darüber natürlich sehr erschreckt und prangern das dann als typische Belehrung von Frauen durch Männer an. Das heißt übrigens auf Französisch Mac-splaining.
Also irgendwie dann doch wieder altbekannt der Diskussionsverlauf da jetzt.
Ja, da hat dann der australische Journalist und Drehbuchschreiber Benjamin Law die nächste Idee gehabt. Hashtag How I Will Change. Also Männer sagen, wie sie sich weniger sexistisch verhalten möchten.
Okay, kommt da was Vernünftiges raus?
Ja, würde ich schon sagen. Benjamin Law zum Beispiel will Täter anzeigen oder regelmäßig an Frauenhäuser um die Ecke spenden. Es kursieren auch so ganze Bilder auf Twitter schon mit Listen. Darunter dann einfach mal ruhig sein und zuhören, wenn Frauen von ihren Erlebnissen erzählen. Jüngere Männern den Marsch blasen, wie man sich zu verhalten hat. Nicht über sexistische Witze lachen, auch nicht aus Höflichkeit so vor der Gruppe.
Also werden jetzt Männer online plötzlich komplett unsexistisch.
Ja, leider nein. Der Hashtag geht auch ein bisschen nach hinten los. Ne? Einige bezeichnen also das alles als Weichei-Zeug. Andere bringen dann doch wieder so sexistische Witzchen, ja, also Licht anlassen, wenn sie spült, ja, ist dann das How I Will Change. Das stützt auch eine These in der Vice von Megan Nolan, selbst mit 18 vergewaltigt worden. Zitat, Gleichberechtigung scheitert nicht daran, dass sich nicht genug Frauen zu Wort melden, sondern dass sich nie genug Männer angesprochen fühlen.
Alles gar nicht so neu, ne? Leider. Es gab vor ein paar Jahren schon den Hashtag Aufschrei in Deutschland und Alyssa Milano, also die den Hashtag MeToo erfunden hat quasi, die hat jetzt auch noch ihre digitale Vorgängerin gefunden.
Ja, sozusagen. Das ist die Kampagne Girls for Gender Equity von der afroamerikanischen Aktivistin Tarana Burke. Und hören wir sie mal bei einem öffentlichen Vortrag hier, auch zu sehen auf Instagram.
And Me Too is a movement to, among other things, radicalize the notion of mass healing. It's a long and varied process for everyone, but the one thing that we have in common is the ability at some point in our journey to reach back and create an entry point for another woman.
Ja, also dieses Ich auch zu sagen, das ist ein langer, harter Prozess, den hat sie selbst durchmachen müssen. Aber das ist heilsam eben für andere, die dann zuhören. Es ist im Grunde eine Massenheilung.
Warum hat sie diese Kampagne gegründet?
Ja, das gibt eine echt ergreifende Geschichte dahinter. Die war nämlich 1996 Leiterin in einem Jugendcamp und da hat ein Mädchen ihr vom eigenen Missbrauch durch den Freund ihrer Mutter erzählt. Und dieses Mädchen hat sich so kurz geöffnet und war dann selbst über sich erschreckt, wollte Hilfe und Tarana Burke hat das Mädchen dann wegschicken müssen, weil das nämlich so belastend für sie selbst war und sie eigentlich selbst gerne gestanden hätte damals, Me Too. Ja, und das steht wirklich wörtlich so in dieser Schilderung, dieses Me Too, ist extrem bedrückend zu lesen auf dieser Seite Just Be Incorporated.
Der Fall Weinstein und der Hashtag Me Too befeuern die Diskussion um Sexismus weltweit bei so, so vielen Frauen weiter, was wir durchaus gut finden.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ist doch so, oder? Gefühlt lernen wir seit Wochen mehr über spanische Politik und die Verfassung dort als über unsere eigene. Und weiter geht's heute. Hier ist Deutschlandfunk Nova, Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy. Der hat angekündigt, Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren, jetzt am Wochenende am Samstag, um klar, Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen zu stoppen. Die Zentralregierung in Madrid, die warnt, sie werde am Samstag diese formelle Machtübernahme Kataloniens einleiten. Das dauert dann etwas. Und Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont, der droht, bei einer Zwangsverwaltung durch Madrid, da werde er erst recht die Unabhängigkeit ausrufen. Marc Koch ist unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent momentan in Barcelona. Marc, dieser Artikel 155, was steht da drin? Was sind die Folgen?
Ja, das muss man genau unterscheiden. In dem Artikel steht drin, dass eine Zentralregierung in Madrid gegen eine Regionalregierung, gegen eine autonome Regierung, die gegen Recht und die Verfassung verstößt, und das tut die katalanische Regierung ja gerade seit und auch schon seit Monaten, Maßnahmen ergreifen kann, um diese Gesetzes- und Verfassungsbrüche wieder zurückzudrehen und diese Regierung wieder sozusagen auf den Boden der Verfassung zurückzuholen. Was nicht in diesem Artikel 155 drin steht, ist, welche Maßnahmen das sein können. Die sind nach verfassungsrechtlichen Interpretationen sehr, sehr weitreichend. Die können gehen bis die Finanzverwaltung wird Madrid unterstellt, die Polizeiverwaltung wird Madrid unterstellt. Vielleicht wird sogar die Regierung in Teilen oder ganz abgesetzt. Vielleicht wird es sogar einen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont, den katalanischen Ministerpräsidenten, geben können. All das ist nicht so ganz sicher. Deswegen gilt dieser Artikel auch als so eine Art verfassungspolitische Atombombe. Da droht man mit, aber man wendet ihn nicht an. Jetzt müssen sie ihn zum ersten Mal anwenden, weil das da keinen Weg mehr zurück gibt. Die entsprechenden Maßnahmen sollen am Samstag in einer Sondersitzung des Kabinetts beschlossen werden.
Könnte, hätte. Was ist denn wahrscheinlich, was dann am Samstag passieren wird?
Das ist völlig offen, weil sogar der Regierungschef Mariano Rajoy ein bisschen Angst hat, diesen Artikel anzuwenden, weil es eben so ein mächtiges Instrument ist. Er will das so klein wie möglich halten. Das hat auch politisch einen ganz guten Grund. Denn wenn er es übertreibt und die Daumenschrauben zu sehr anzieht, dann werden auch die Katalanen, die eigentlich bei Spanien bleiben wollen, die gegen die Unabhängigkeit sind, die gegen einen eigenen Staat sind, die werden sich dann auch düpiert fühlen und werden sagen, so geht es ja nicht. Denn die wollen zwar bei Spanien bleiben, wollen aber schon von ihrer Regionalregierung in Barcelona geführt werden und wollen nicht, dass Madrid bei ihnen durchregiert.
Wie ist denn generell momentan die Stimmung bei der Bevölkerung? Du sagst, die einen wollen eigentlich da bleiben bei den Spaniern, die anderen wollen die Unabhängigkeit. Wie reagiert die Bevölkerung jetzt auf das Ende des Ultimatums und auf den drohenden Samstag?
Es ist ein ziemlich tiefer Riss, der durch die Gesellschaft hier geht. Das merkt man gar nicht so, wenn man als Tourist hier ist und hier rumläuft. Da sieht man halt viel Polizei und schwer bewaffnete Polizisten und gepanzerte Fahrzeuge. Wenn man mit den Leuten spricht, merkt man es aber schon. Da ist auf der einen Seite die Separatistenfront, sage ich mal. Die sind ziemlich aggressiv und wollen jetzt endlich weg und sagen, ihr seht doch, was das für ein Staat ist, dieser spanische Staat. Der unterdrückt uns nur, der raubt uns unsere Kultur, der quetscht uns aus und lässt uns nicht unsere Identität. Die wollen am liebsten heute Abend noch die Unabhängigkeit erklären. Auf der anderen Seite diejenigen, die sich als schweigende Mehrheit bezeichnen, die es ja auch zahlenmäßig sind, wenn man sich das Referendum mal genau anschaut, die sagen, wir bleiben bei Spanien, wir können aber das Generve hier einfach nicht mehr ertragen, diese Aggressionen, die haben ziemlich was zu leiden. Also wer hier offen gegen die Unabhängigkeit ist, der kriegt schon mal das Wort Faschist oder Franco-Freund an die Haustür gemalt. Das geht hier schon ganz schön zu und das nervt die Leute einfach. Die wollen, dass die beiden sich hinsetzen und auf einem Verhandlungsweg eine Lösung finden, mit der alle leben können, aber diese Lösung und dieser Dialog, das ist momentan sehr, sehr unwahrscheinlich.
Die Zeit tickt, bald ist Wochenende. Welche Möglichkeiten hat denn Puigdemont noch? Riskiert er vielleicht da sogar einen Bürgerkrieg?
Also ich glaube nicht, dass es so weit geht. Dafür steht für beide Seiten viel zu viel auf dem Spiel. Das können sie sich nicht leisten. Das werden sie auch nicht tun. Das wäre gegen alle Vernunft und alle politische Logik. Er hat ja auch noch ein bisschen mehr Zeit als bis Samstag. Denn Rajoy hat ganz klar gemacht, selbst wenn am Samstag dieser Artikel dann in Kraft gesetzt wird, der muss ja noch durch den Senat. Dort gibt es dann eine Anhörung, dort gibt es eine Dokumentation. Dann haben die Katalanen noch mal die Möglichkeit, ihre Position darzustellen. Und Rajoy hat gesagt, Puigdemont hat diese Zeit noch, die kann er voll nutzen, indem er entweder sagt, wir lassen das mit der Unabhängigkeit, ich mache das doch nicht. Oder er sagt, ich rufe Neuwahlen aus. Das wäre gar nicht so eine dumme Idee. Denn nach Umfragen hat momentan eine seiner Separatistenparteien die Mehrheit bei Wahlen. Das muss nicht so kommen, aber das ist eben das, was die aktuellen Umfragen sagen. Also Zeit, um zu reagieren und die Sache noch gerade zu biegen, hat Carles Puigdemont noch.
Marc Koch in Barcelona über den verhärteten Streit zwischen der katalanischen Regionalregierung und der spanischen Zentralregierung. Es kann gut sein, dass Ministerpräsident Rajoy schon bald diesen Artikel 155 der Verfassung aktiviert und Katalonien dann von Madrid aus steuert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Nicht gerade the place to be, Nordkorea. gilt als das abgeschottetste Land der Welt. Mancher will da wahrscheinlich gerne raus, aber das kommunistische Regime ist da anderer Meinung und nicht so gütig und reinkommt auch nicht jeder. Und wenn, dann droht schon mal der Spionagevorwurf, wie US-Touristen oder auch Aktivisten immer mal wieder in den vergangenen Jahren erfahren mussten. Die Regierung, die will sozusagen am liebsten jedes Bild kontrollieren, das dieses Land verlässt. Da gibt es aber jetzt eine Ausnahme. Das ist Aram Pan, wie er gerade zu einem Flug abhebt, um Luftaufnahmen über Nordkorea zu machen. Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, sag uns, wer ist dieser Aram Pan? Warum darf er das überhaupt?
Ja, Aram Pan ist ein Fotograf aus Singapur und er ist seit 2013 schon viele, viele Male in Nordkorea gewesen. Er hat gerne das Alltagsleben gezeigt, relativ unpolitisch, muss man sagen, und deshalb vertrauen ihm die Behörden wahrscheinlich auch mittlerweile und haben ihm jetzt auch das Filmen erlaubt aus der Luft, zusammen mit einem Pilot in einer Art, ja, Drachenflieger, so Leichtflugzeug. Aram durfte filmen und Fotos schießen und damit ist er der Erste, der in so einem kleinen, wendigen Fluggerät über Pyongyang unterwegs sein darf. Den Film hat er auf NK News gestellt.
Was ist das für eine Website?
Ja, die heißt North Korea News. Das ist eine private amerikanische Website, die Berichte von Nordkorea-Korrespondenten bietet. Hauptsitz ist Seoul in Südkorea.
Was kann man auf Aram Pans Videos jetzt sehen?
Ja, viel, natürlich von oben. Das ist gedreht mit einer 360-Grad-Kamera. Von oben erstmal viele kommunistische Megaplattenbauten, Stadien, Plätze. Alles sieht so ein bisschen picobello aus. Okay, klar, ist ja auch weit entfernt, ne, der Boden. Ganz ungefiltert ist das dann aber doch nicht. Nach dem Flug hat ein Zensor ca. 10% der Fotos von Aram Pan gelöscht. Auf Facebook hat der Fotograf aber trotzdem noch ein paar Bilder gepackt. Der Staat heißt ja Democratic People's Republic of Korea. Also heißt der Facebook-Kanal DPRK360. Interessant ist da wiederum, der zeigt auch Konsumfreude. Ja, ne, in Nordkorea. Das gibt's und das lassen die ihn wohl auch rausscheffeln an Bildern.
Hat er auch dieses Freizeitbad mit den Rutschen fotografiert?
Na, er ist sehr weit oben. Also du siehst da so das Stadion.
Ja, aber du siehst es auch, also wenn du mit Google Maps auf Satellit umschaltest, ja, dann siehst du dieses Freizeitbad. Das ist echt erstaunlich. Du denkst, so was gibt's doch da bestimmt nicht. Oder ist ein ganz normales Freizeitbad. Auch Nordkoreaner dürfen planschen und Spaß haben und rutschen. Ein Fotograf darf relativ frei, aber aus einem Leichtflugzeug Pyongyang filmen. Danke für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Kraft des Kuschelns, die Macht des Streichelns. Und es ist wohl so, wer gestreichelt wird, der fühlt sich weniger ausgegrenzt. Das sagt eine neue Studie aus England. Die Forscher, die haben da in ihrem Versuch festgestellt, dass sich die Probanden tatsächlich weniger ausgeschlossen fühlten, wenn sie in diesem Fall am Unterarm gestreichelt wurden. Und zwar auch dann, wenn der Streichelnde nicht Freund oder Freundin, sondern ein komplett Fremder war. Was kann Streicheln oder Kuscheln sonst noch bewirken, haben wir uns dann gefragt. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der sich damit auskennt. Nina de Vries ist Sexualassistentin und sie arbeitet dabei mit Menschen, die schwer und oder mehrfach behindert sind. Sie ist keine Prostituierte, die mit den Menschen klassischen Sex hat, sondern sie streichelt die Menschen, sie kuschelt mit ihnen, auch mit engem Körperkontakt, um ihnen auch sexuelle Erfahrung zu ermöglichen oder ihnen einfach Nähe und Aufmerksamkeit zu geben. Frau de Vries, wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Was bewirkt das Streicheln denn bei uns Menschen? Was lösen diese körperlichen Berührungen bei uns aus?
Also Erfahrungen, da denke ich, hat jeder unterschiedliche Erfahrung, wie er das empfindet. Es gibt auch Leute, die mögen das, glaube ich, gar nicht, gestreichelt werden oder berührt werden. Also ich berühre aus Job sozusagen. Ja. Das ist meine Arbeit. Und ich halte auch Vorträge und Workshops. Und da drin ist das immer ein Thema, weil wir leben in einer berührungsängstlichen Gesellschaft. Streicheln soll wohl dazu führen, dass das Hormon Oxytocin angemacht wird vom Körper und das sendet Signal dann am Gehirn und der verbindet das mit Vertrauen und Liebe und einfach gute Gefühle.
Aber in dieser britischen Studie, da ist herausgekommen, dass das Streicheln auch seine Wirkung zeigt, wenn man von fremden Menschen gestreichelt wird. Die Forscher, die haben dafür allerdings nicht Hände benutzt, sondern Pinsel. Es gab also keinen direkten Körperkontakt. Das ist bei Ihrer Arbeit anders. Also bei Ihnen ist es ein echter Körperkontakt. Und Sie sind zumindest am Anfang ja aber auch erstmal etwas Fremdes für den Klienten, oder
ja,
nicht?
Ja, absolut. Aber ich denke auch, das, was ich anbiete, ist eine Dienstleistung und ich arbeite nur noch mit Menschen, die kognitiv oder mehrfach behindert sind, die viel direkter, glaube ich, wahrnehmen, ohne all diese Kopfgeschichten dazu, die wir so haben. Wer ist das jetzt und mag ich die? Und ich, na klar haben die auch ihre Vorlieben und Abneigungen und das machen die auch ganz klar. Aber ich denke, wichtig bei Berührung ist, und das versuche ich auch in meiner Arbeit zu geben, ist, dass ich präsent bin. Was ich selber hasse, sind Berührungen, wo jemand gar nicht wirklich dabei ist. Das spüre ich auch sofort.
Was wäre das für ein Beispiel?
Unerträglich. Nein, manche bieten ja Massagen an und ich merke immer sofort, wenn jemand anfängt, mich zu massieren, ob ich entspanne oder ob ich eher anspanne, weil ich merke, oh Gott, das ist jetzt irgendwie völlig nicht.
Oder beim Friseur, beim Haarewaschen merkt man auch, wenn es jemand gerne macht oder eben,
ja. Oh Gott.
Sie haben eben gesagt, wir leben in einer berührungsängstlichen Gesellschaft. Ich bin eigentlich ein recht körperlicher Mensch. Ich fasse auch gerne Leute an, wenn ich mich mit denen unterhalte oder umarme auch gerne zum Abschied oder so. Aber man merkt ja schon, wenn Leute das nicht gerne machen oder auch keine Übung da drin haben, finde ich eigentlich fast schon. Also woran sehen Sie das, dass wir in einer berührungsängstlichen Gesellschaft leben und welche Kulturen auf dieser Welt sind da ganz anders?
Man braucht nur über die Straße zu gehen. Also sogar Blickkontakt ist hier in Brandenburg, wo ich wohne, ist schon zu intim. Blickkontakt ist auch sowas wie eine, fast wie eine Berührung. Ja? Mhm. Und Menschen entschuldigen sich, wenn sie versehentlich dich berühren. Ich denke, in jeder Gesellschaft gibt es Regeln, welche Berührung mit wem, wann, wie, so und weiter. Und da gibt es, denke ich, in südlichen Ländern einfach so was Extravertiertes, etwas mehr outgoing. Und das kann dann auch dazu führen, dass einfach Berührungen nicht so tabu sind. Ich denke, hier laufen ganz viele Leute herum, die unterberührt sind. Und das sieht man auch. Die wirken wie Roboter, wie einfach so Menschen, wo man genau weiß, wo ich genau weiß, weil ich ja Leute schon tausendmal berührt habe, wenn man die nur umarmen würde, würden die sich lösen, würde diese Starre sich lösen, würde, ja, aber es ist nicht leicht, weil Berührungen sind nur erlaubt zwischen Partnern oder mit der Familie. Also ich bin schon davon überzeugt, dass Menschen Berührungen brauchen und viel mehr, als wir jetzt bekommen.
Könnt ihr mal in euch reinfühlen, ne? Seid ihr unterberührt oder geht's? Kuschel- und Streichelprofi Nina de Vries war das hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr weniger wiegen wollt, dann braucht ihr nicht unbedingt abnehmen. In bestimmten Regionen der Welt, zum Beispiel in Indien, da seid ihr automatisch leichter. Gravitation macht's möglich. Was es da für neue Erkenntnisse gibt, das jetzt in unserem Best-of-Wissensnachrichten von Jan Bungert.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Die Schwerkraft ist nicht überall auf der Erde gleich, denn unser Planet ist keine perfekte Kugel, sondern eher eine rundliche Kartoffel. Das führt zu so merkwürdigen Phänomenen, dass Menschen in Südindien scheinbar weniger wiegen als die in Europa. Denn im Süden Indiens liegt die Schwerkraft 0,3 Promille unter dem weltweiten Durchschnitt. Bei einem 80-Kilo-Menschen macht das auf der Waage 24 Gramm aus, obwohl seine Masse natürlich gleich bleibt. Ein weiterer Effekt: der Meeresspiegel vor der indischen Südküste ist niedriger als der Schnitt, weil das Wasser von einer Stelle mit niedrigerer Anziehung zu den Rändern gezogen wird, wo die Schwerkraft höher ist. Forscher haben jetzt eine Erklärung, warum das so ist. Unter der Schwerkraftdelle ist weniger Erdmasse als anderswo. Offenbar drängt dort heißes, flüssiges Gestein aus tausenden Kilometern Tiefe nach oben. Und weniger Masse bedeutet weniger Anziehung. Alkohol ist und bleibt der Deutschen liebste Droge. Nur knapp 3% der Erwachsenen verzichten komplett auf Wein, Bier oder härteren Stoff. Das geht aus dem ersten Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums hervor. Demnach trinken Frauen weniger als Männer. Und es gibt auch einen deutlichen Zusammenhang zwischen Sozialstatus und Alkoholkonsum. In höheren sozialen Schichten wird offenbar häufiger getrunken als in niedrigeren. Beispiel: unter den Männern mit hohem Einkommen greifen im Schnitt 70% einmal pro Woche zur Flasche. Von Männern mit niedrigerem Einkommen sind es 49%. Gesundheitlich problematisch ist der Konsum laut Alkoholatlas, bei etwa 9,5 Millionen Menschen in Deutschland. Als riskant gilt, wenn Männer täglich mehr als 2 Gläser Bier oder 0,2 Liter Wein trinken. Bei Frauen wird es schon ab der Hälfte zu viel. Nach Zahlen der Bundesregierung sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen an den direkten Folgen ihres Alkoholkonsums. Das asiatische Spiel Go ist extrem komplex und trotzdem hat letztes Jahr zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz einen Menschen darin besiegt. Jetzt aber kann die KI mit dem Namen AlphaGo einpacken. Ihr eigener Nachfolger hat sie geschlagen, AlphaGo Zero. Forscher der Firma DeepMind schreiben im Fachmagazin Nature, dass diese KI keine vorab gespeicherten Expertentipps und Taktiken mehr braucht. AlphaGo Zero bringt sich Go komplett selbst bei. Das System muss nur mit den Spielregeln gefüttert werden und der Ansage, die Punkte zu maximieren. Dann lernt es auch aus Fehlern und bringt sich in kürzester Zeit auf Weltklasseniveau. Möglich wird das laut den Forschern durch eine Technologie, die bestimmte Mechanismen der Nervennetze in menschlichen Gehirnen simuliert.
Deutschlandfunk Nova.
Schlechte Nachrichten für Gin-Fans. Britischer Gin könnte sehr viel teurer werden. Whisky übrigens auch. Eure Flüge nach London, die werden auch komplizierter. Alles Szenarien, die gerade durchgespielt werden, wenn die Brexit-Verhandlungen scheitern. Unsere Korrespondenten, die sprechen seit Tagen und Wochen davon, dass es scheitern könnte. Heute auf dem EU-Gipfel steht der Brexit ebenfalls auf der Agenda. Angela Merkel sagt, sie habe eigentlich noch Hoffnung. Thomas Otto für uns in Brüssel. Lass uns aber trotzdem mal ein paar Szenarien durchgehen. Was würde sich denn für uns im Alltag bei einem harten Brexit verändern? Also nehmen wir mal an, wir bestellen uns in Berlin Mitte einen britischen Gin oder schottischen Whisky. Was droht uns?
Ja, der dürfte auf jeden Fall teurer werden, denn wenn die Briten die EU verlassen, verlassen sie auch den Binnenmarkt und damit werden sie erstmal wie jedes andere Land behandelt, müssen Importzoll bezahlen. Das wird am Ende auf den Endverbraucher weitergegeben. Damit wird der Gin und der Whisky teurer. Und noch ärgerlicher wird es, wenn man sich seinen edlen Whisky aus Schottland direkt per Post schicken lässt. Dann wird es nicht nur teurer, sondern es dauert eben auch noch länger wegen der Zollkontrollen.
Nächstes Szenario, ich sitze in Hamburg am Rechner, will einen Wochenendtrip nach London oder nach Edinburgh buchen. Was passiert?
Da ist erstmal die Frage, wie reise ich überhaupt dahin? Jetzt würde man sagen, mit dem Flugzeug ist ja am einfachsten, am schnellsten und am billigsten. Ja, die Briten verlieren dann aber automatisch die Überflugrechte für die EU und gleiches gilt andersrum. Die EU-Fluglinien haben keine Überflugrechte für Großbritannien. Damit kann man eigentlich erstmal gar nicht fliegen. Dann Alternative, was bleibt noch? Mit dem Auto ist immer ein bisschen schwierig, relativ nass der Weg dahin, also Zug oder Fähre. Und da wird natürlich die Nachfrage extrem steigen, wenn die ganzen Flüge erstmal ausfallen. Von daher wird dort der Preis hochgehen und die Plätze werden schwer zu bekommen sein. Also so ein einfacher Shoppingtrip übers Wochenende nach London mit einem Billigflieger, das wird nicht mehr möglich sein. Und was auch nicht möglich sein wird, dann ohne Roaminggebühren ein Foto nach Hause zu schicken, wie man gerade in London einkauft, das wird auch nicht mehr möglich sein. Das wird auf jeden Fall teurer.
Drittes Beispiel, das hätte mich betroffen in der Vergangenheit. Ich habe als Kind mal da gelebt in London und bin dort zur Schule gegangen und später habe ich auch nochmal 3 Jahre dort gelebt und gearbeitet. Also ich will in Großbritannien studieren oder arbeiten. Was wäre nach einem harten Brexit da das Szenario?
Ja, das ist die Frage erstmal, bekomme ich eine Aufenthaltserlaubnis? Ist ja völlig unklar, was die Briten dann machen werden. Sie haben ja angekündigt, wir wollen wieder unsere volle Kontrolle zurückerhalten über Migration und überhaupt darüber, wer bei uns im Land ist. Das haben sie dann vielleicht, aber dann wird es halt extrem schwierig. Wie ist es mit Arbeiten? Braucht man dann Arbeitsvisum? Wie bekommt man das? Die Freizügigkeit gilt ja nicht mehr. Für Studenten das Erasmus-Programm würde dann ja auch erstmal wegfallen. Damit auch bestimmte Vergünstigungen für Studiengebühren und so weiter. Also ganz viele Fragen, die da auftauchen, die ungeklärt sind. Auch beim Sozialsystem, die europäische Krankenversicherungskarte gilt nicht mehr. Ich kann, wenn ich in Großbritannien lebe, aber kein Brite bin und meine Kinder da habe, ist die Frage, kann ich die dann einfach auf eine britische Schule schicken oder nicht? Also auch ganz viele ungeklärte Fragen.
Welche Konsequenzen könnte so ein No-Deal, so ein harter Brexit noch haben? Gibt es da noch irgendwelche kuriosen, skurrilen Dinge?
Da gibt es einfach Sachen, an die denkt man im ersten Moment gar nicht, aber natürlich hängt es damit zusammen. Also es gibt ja die Nuklearmedizin zum Beispiel, wenn die Schilddrüse untersucht wird. Dafür brauchst bestimmte radioaktive Isotope, Technetium 99 heißt das eine. Das wird importiert, das wird nur in ganz wenigen Reaktoren auf der Welt hergestellt und hat eine Halbwertszeit von 6 Stunden. Also man kann es nicht lagern, weil das zerbröselt einfach in nichts. Und dann haben die Briten das Problem, wie kommen wir jetzt an diese Substanz ran, die uns nicht verkauft werden darf. Also Sachen, an die man überhaupt nicht denkt, tauchen dann auf einmal auf und werden zu riesengroßen Problemen, gelten zum Teil auch andersrum dann wiederum für die EU. Und das sind alles Punkte, wo man sagen kann, ja, da brauchst du doch nur einen einfachen Vertrag, das zu klären. Ja, klar, aber auch dieser Vertrag muss erstmal her. Und wenn der harte Brexit wirklich kommt, heißt das eben, es ist nichts geklärt. Man hat dann vielleicht schon mal angefangen zu verhandeln, ist aber nicht fertig geworden. Und solange man da nicht fertig ist, gilt halt einfach nichts von dem, was da ausverhandelt wurde. Und dann ist noch völlig unklar, in welchen Bereichen es möglicherweise noch Probleme gibt, was heute noch überhaupt nicht absehbar ist.
Dankeschön, Thomas Otto in Brüssel. Auf dem EU-Gipfel, da steht morgen auch der Brexit auf der Agenda und die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Länder, also der 27, müssen dann bewerten, ob die bislang 5 Verhandlungsrunden mit Großbritannien ausreichende Fortschritte gemacht haben. Aber wahrscheinlich werden sie No sagen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Hier mal 5 Sterne geben, dort mal 4, da ein Daumen hoch, da ein verärgerter Smiley. Im Netz bewerten wir. Überall. Wir bewerten Hotels, private Unterkünfte, Reisen, Elektroartikel und ja, wir bewerten auch Autofahrer. Es gibt die Seite fahrerbewertung.de. Die Datenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen hat aber gesagt, das geht so nicht. Das kann Missbrauch werden. Das muss eingeschränkt werden. Das wird sonst zum Racheort im Netz, zum Pranger. Das Portal hat sich gewehrt und heute hat der Betreiber vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ja vor dem Gericht gestanden und dann auch verloren. Pascal Fischer, lass uns das genau verstehen. Wie funktioniert die Seite bis jetzt?
Naja, du gibst einfach ein Autokennzeichen ein, bewertest das dann mit positiv, neutral oder negativ. Ja, also Ampellogik, grün, gelb, rot. Und da können sich natürlich dann viele Bewertungen ansammeln. Fahrerbewertung.de will damit zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.
Und ist damit nicht durchgekommen. Warum?
Ja, das Gericht sagt eben, das ist alles Nebenjustiz und vollkommen unnötig, denn der Staat, der überwacht die Verkehrssicherheit ja schon ausreichend.
Was muss die Seite jetzt machen?
Ja, also diese Bewertungen, die sind ja öffentlich sichtbar, die sollen jetzt nur noch vom Fahrer selbst eingesehen werden können, was ja übrigens auch schon ein Problem ist, ne? Wie kannst du von einem Kennzeichen auf den Fahrzeughalter, auf den Fahrer dann auch noch schließen? Mhm. Ja, das ist ja eigentlich nur ein Auto, was da angeprangert wird und nicht ein Fahrer. Naja, und Stichwort Pranger, da könnte dich ja dein Nachbar mit angeheuerten Trolls zum Mega-Verkehrsraudi stempeln. Also soll fahrerbewertung.de eine Widerspruchsfunktion einführen. Das hatte die Datenschutzbeauftragte in NRW die ganze Zeit gefordert. Seien wir ehrlich, das killt natürlich ein bisschen auch den heimlichen Kick dieser Seite, ne? So diese Wall of Shame.
Ja, hast du dir mal bei dieser Seite angeguckt, wie du so fährst eigentlich oder wie ich fahre?
Ich wollte es wirklich machen. Ja. Ich habe das 2x3 und jetzt gerade nochmal versucht, aber die Seite ist abgestürzt. Ja. Also entweder guckt gerade ganz Auto-Deutschland auf dieser Seite nach oder ich kann froh sein, dass sie nicht mehr öffentlich ist.
Das ist auch wieder so typisch deutsch. Ne? Fahrer bewerten, Fahrer belehren auch, wie sie fahren. Also fahrerbewertung.de darf kein öffentlicher Pranger sein für Autofahrer und darf deswegen nicht mehr so, wie es jetzt bisher betrieben wurde, betrieben werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kriege sind schwer zu verstehen. Der Krieg in Syrien ist schwer zu verstehen. Sehr schwer nachvollziehen, wer da irgendwie gegen wen kämpft und wer welche Interessen hat. Wir fokussieren uns heute Abend auf die Kurden. Jahrelang haben sie erfolgreich gegen den sogenannten Islamischen Staat im Irak und Syrien mitgekämpft, mit Unterstützung der USA, der irakischen Armee und auch Deutschland. Aber jetzt, wo der gemeinsame Feind, also der IS, schwächelt und aus Hochburgen wie Mosul im Irak und Raqqa in Syrien vertrieben wurde, tja, was ist denn jetzt mit den Kurden? Die irakische Regierung wendet sich anscheinend wieder gegen die Kurden. Die irakische Armee hat in dieser Woche weite Teile der Provinz Kirkuk von den Kurden zurückerobert. Die USA, die wollen neutral bleiben. Die deutsche Bundeswehr hat die Ausbildung der Peschmerga im Nordirak angesichts der unsicheren Lage vorerst gestoppt. Wir sprechen heute Abend mit Guido Steinberg. Er ist Nahostexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Abend, Herr Günther.
Herr Steinberg, die Kurden sagen, wir fühlen uns im Stich gelassen und verraten unter anderem von den USA. Zu Recht?
Teils, teils. Ich würde sagen, zunächst einmal hat die kurdische Regierung unter Präsident Barzani einen ganz schlimmen Fehler begangen. Er hat nämlich ein Referendum über eine Unabhängigkeit abhalten lassen, das weltweit kritisiert wurde. Die USA haben ihn gebeten, dieses Referendum doch bitte zu vermeiden. Die Europäer haben das getan. Alle Nachbarstaaten und der Irak war dagegen. Und jetzt muss er für diesen schlimmen Fehler bezahlen, indem er weite oder Teile seines Autonomiegebietes verliert. Ich kann trotzdem diese Kritik der Kurden verstehen, weil sie immer darauf gebaut haben, dass sie die Unterstützung der Amerikaner und der Europäer haben. Und sie müssen jetzt merken, die ist nicht bedingungslos.
Die haben mitgekämpft, die haben auch erfolgreich gekämpft und genau auch unter anderem in diesem Teilabschnitt, der eventuell irgendwann ein Kurdistan werden könnte. Haben die Kurden einen Anspruch darauf irgendwie, dadurch, dass sie sich an diesem Krieg beteiligt haben, als Teil eines möglichen zukünftigen Kurdistans?
So sehen Sie das zumindest selbst. Das war immer ein Argument in den Wochen vor dem Unabhängigkeitsreferendum, dass die Kurden ja nun aufgrund ihres doch auch teils sehr opferreichen Kampfes gegen den IS einen Anspruch darauf haben, unabhängig zu werden. Aber Sie müssen jetzt eben sehen, dass in der rauen Luft der internationalen Politik es da für Sie ganz, ganz unangenehm werden kann. Man hat gesehen, dass keiner der Verbündeten, also vor allem die Amerikaner und die Europäer, aber auch die Türkei, bereit ist, die Kurden zu schützen gegen den irakischen Staat, zumindest dann nicht, wenn sie so schwerwiegende Fehler machen wie dieses Unabhängigkeitsreferendum.
Aber wenn man sie doch mit ins Boot lässt oder wenn man sagt, komm, macht mit, kämpft mit uns zusammen gegen den IS, da weiß man doch oder zumindest hat man im Hinterkopf, die werden auch irgendwas dafür haben wollen. Was ist es denn noch außer Politik? Sind es auch knallharte wirtschaftliche Interessen? Immerhin gilt Kirkuk, glaube ich, als eine ölreiche Gegend, oder?
Ja, ja, in Kirkuk liegt eines der größten Ölfelder des Irak. Es ist ein Ölfeld, das schon in den 30er Jahren ausgebeutet wurde, aber immer noch über ganz beträchtliche Reserven verfügt. Es geht also in Konflikt zwischen der kurdischen Regionalregierung in Erbil und Bagdad auch um Öl. Allerdings muss man eben sehen, dass die Kurden in den letzten Jahren tatsächlich eins bekommen haben von den Amerikanern, nämlich Schutz. Es gibt amerikanische Truppen dort oben, es gibt auch einige Flugplätze, die von den Amerikanern genutzt werden. Und es hat eben die dringende Bitte gegeben, bitte lass dieses Unabhängigkeitsreferendum sein. Daran haben die Kurden sich nicht gehalten und das ist ein Grund dafür, dass sie jetzt bezahlen müssen. Ich rede da gar nicht darüber, was ist denn jetzt richtig, was ist gut, sondern was ist richtig und falsch in der internationalen Politik. Die Kurden, das muss man, glaube ich, so sagen, die haben sich verzockt. Sie haben dort einfach in der Region zu viele Gegner und sie haben vor allem auf die Unterstützung durch die Türkei gehofft und in den letzten Tagen vor dem Referendum dann gemerkt, nein, die Türkei unterstützt uns nicht. Und da hätten sie es eigentlich aufgeben sollen, das wäre klüger gewesen.
Okay, aber sie haben es nun mal gemacht, sie haben dieses Unabhängigkeitsreferendum durchgezogen und sie haben jetzt auch Waffen. Vor was stehen wir denn da jetzt? Sie sind gut ausgebildet, wir haben sie mit ausgebildet. Sehen wir da gerade eher den Beginn eines nächsten Krieges?
Diese Gefahr besteht durchaus und wir können nur darauf hoffen, dass die amerikanische Regierung vor allem da ganz klar macht, in Bagdad, aber auch in Teheran, denn der Konflikt wird auch von Teheran geschürt, dass der Rest der Kurdengebiete, die große Autonomiezone außerhalb der umstrittenen Gebiete, also außerhalb Kirkuks, dass der tabu ist. Es hat sich nämlich jetzt gezeigt in den letzten Tagen, dass die Kurden alleine nicht in der Lage sind, sich gegen die Truppen der Zentralregierung und gegen die von Iran dominierten irakischen schiitischen Milizen zu wehren. Wenn Bagdad das vorhat, dann kann es da durchaus einen blutigen Bürgerkrieg geben. Und da hängt sehr viel davon ab, dass vor allem die Amerikaner da dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Danke für die Einschätzung. Live aus Washington, Guido Steinberg, Nahost-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Deutschlandfunk Nova über die Kurden im Irak und in Syrien, die erfolgreich gegen die Terrormiliz IS mitgekämpft haben und sich jetzt im Stich gelassen fühlen. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Donnerstagabend. Pascal Fischer war mit dabei heute Abend.
Und sag guten Abend.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Tschüss, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.